Ich möchte noch kurz beten. Jesus, du bist unser König. Das haben wir dir gerade zugesungen. Das soll auch in unserem Leben gelten. Und wir wollen dir jetzt als unserem König zuhören und wollen dich bitten, dass du in unser Leben reinsprichst. Amen. Es ist immer das Gleiche. Immer wenn ich anfange zu predigen, geht die Hälfte. Habt einen guten Butt-Anfang heute. Selber schuld, dass ihr jetzt geht. Das Beste kommt zum Schluss. Der Segen, meine ich. So, ich würde gerne einsteigen mit einem Bild. Was seht ihr? Seht ihr was? Was seht ihr? Tapete. Wer hat denn so eine Tapete? Das ist so ein 3D-Bild. Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein ganz chaotisches Durcheinander. Wenn man da länger draufschaut und auf so eine bestimmte Art und Weise draufschaut, dann taucht auf einmal aus diesem Bild was auf. Sieht das schon jemand? Ein Kreuz in der Kirche, immer richtig zu sagen. Nein, leider falsch. Das Ding ist, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Aber ich dachte, vielleicht ist jemand hier, bei dem das funktioniert. Angeblich sieht man da eine Flasche, also das funktioniert tatsächlich, aber es gibt Menschen, die können das gar nicht und ich gehöre irgendwie, glaube ich, da dazu. Ihr dürft es nachher mal machen jetzt. Guckt mal wieder hierher, hallo. Das Ding ist, auf den ersten Blick wirkt das wie ein riesiges Durcheinander. Auf den zweiten Blick, wenn man da länger drauf guckt, manche brauchen da eine halbe Stunde und auf einmal sieht man so eine Flasche erscheinen, auf einmal sieht man eine tiefere Wahrheit dahinter. Und was man da sieht, ist, man kann sehen und doch nicht sehen. Man kann sehen und nicht sehen, was das, was man sieht, eigentlich beinhaltet. Und darum wird es heute gehen, um zwei Arten des Sehens. Und der Text heute, der ist relativ bekannt. Und doch hat er mich mal wieder in der Vorbereitung überrascht, an ein paar Stellen. Und ich habe neulich schon mal eine Predigt überrascht genannt, deswegen dachte ich, kann ich das nicht schon wieder machen. Aber es ist vermutlich einfach deshalb so, wenn man Jesus auf die Finger schaut, dass man dann zwangsläufig irgendwie Überraschendem begegnet. Wir lesen den Text, der steht in Matthäus 9, Abvers 35. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist der Text, um den es gehen soll. Lasst uns einfach, ich würde gerne mit euch durch diesen Text Schritt für Schritt durchgehen, Vers 35 einsteigen und schauen, was Gott uns durch diesen Text zu sagen hat. Vers 35 sehen wir, Jesus ist richtig busy. Der reist rum, geht von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, besucht ein Dorf nach dem anderen und lehrt und predigt. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht wie mir. Manchmal denke ich, was ich richtig gerne mal machen würde, wäre eine Zeitreise zu machen. Eine Zeitreise zu machen, da dazu zu springen, wo Jesus unterwegs war und mal hinzuhören, hinzugucken, zuzuschauen, wie hat der das gemacht? Weil, was hat er genau gesagt? Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Wir kriegen ja hier nur so Schnipsel überliefert. Jesus hat ja mehr gesagt. Er hat ja nicht bloß einen Satz gesagt in diesem ganzen Zusammenhang. Wir kriegen nur so ganz verdichtete Statements. Und deswegen ist es auch wichtig, auf die Worte zu achten. Aber es würde mich brennend interessieren, was er da so gelehrt hat. Es heißt hier, er lehrte das Evangelium, die Botschaft vom Reich. Also wörtlich steht hier Evangelium. Evangelium im Griechischen ist ein zusammengesetztes Wort aus zwei Wörtern, das heißt Euangelion. Eu heißt gut. Angelion ist der Bote oder die Botschaft. Zusammengesetzt ist es die gute Botschaft. Das heißt, Jesus lehrte eine gute Botschaft, eine gute Nachricht vom Reich Gottes. Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen, also Reich Gottes als dieser Bereich in unserem Leben, in dieser Welt, in dem sich der Wille Gottes ausbreitet. Das ist Reich Gottes, der Bereich, wo sich Gottes Wille ausbreitet, wo Gottes Wille voll zum Zuge kommt. Und dieses Lehren über das Reich Gottes, über das Ausbreiten seines Einflussbereiches, das war eine gute Nachricht für die, die das gehört haben. Und das ist erstmal damals, zumindest für uns heute vielleicht manchmal nicht so arg, aber wenn man genau hinschaut, ist das eine Überraschung, dass Reich Gottes eine gute Nachricht ist. Moment, geht es da nicht um Gericht, um Strafe, um einen drohenden Gott? Normalerweise haben die Frommen doch irgendwelche zusätzlichen Forderungen aufgestellt. So nach dem Motto, wenn ihr euch Gott nahen wollt oder wenn Gott sich bitteschön zu euch herablassen soll, dann müsst ihr aber. Jesus geht genau gegen dieses Verständnis immer wieder vor. Zum Beispiel in Lukas 11, 46 sagt er, weh euch, ihr Schriftgelehrten, ihr beladet die Menschen mit zusätzlichen, unerträglichen Lasten. Warum ist das gute Nachricht? Warum ist das eine frohmachende, befreiende Kunde, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, vom Erleben Gottes im Hier und Jetzt? Es ist gute Nachricht, weil es plötzlich allen offen ist. Denk nur mal an die Seligpreisung, den Beginn der Bergpredigt. Selig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Himmelreich. Wem steht das Reich offen? Den Armen. Da bekommen heutige Wohlstandstheologen echt Schwierigkeiten, wem das Reich Gottes aufgemacht wird. Es ist gute Nachricht, weil keinerlei Vorbedingung dran geknüpft wird. So wie Luther das ausdrückt, wir hatten ja gerade Reformationstag, sola fide. Allein der Glaube, sonst nichts. Keine x-tausend extra Gebot, allein der Glaube. Da kann man nur sagen, Happy Halloween, nix Saures, nur Süßes. Für die damalige Zeit eine dicke Überraschung. Da spricht einer davon, dass Gott sich breit macht. Das ist nicht mit Angst und Schrecken und neuen Anforderungen verbunden, sondern es ist eine richtig gute Neuigkeit, eine Nachricht, über die man sich freut. Das ist aber auch gute Nachricht, weil Jesus nicht irgendwie auf so einer rein geistlichen Ebene stecken geblieben ist, sondern er hat ganz konkret in das Leben der Menschen reingehandelt. Hier wird erwähnt, dass er alle Krankheiten geheilt hat. Nochmal kurz zum Mitdenken. Wie viele hat er geheilt? Alle, relativ viele. So, und wenn das stimmt, was hier steht, wovon ich ausgehe, ich weiß nicht, ob es da nicht jemand noch gab, der noch irgendwo einen Anflug von Schnupfen hatte oder sowas, aber dass er all die Geheiler, die zu ihm gekommen sind, alle Krankheiten, die ernst waren, wo Leute drunter gelitten haben, dann müsste man doch annehmen, dass die Leute in diesen Dörfern alle ziemlich happy gewesen sein müssten, oder? Die müssen doch alle super froh sein, alle Krankheiten sind weg, wir sind alle gesund, uns ging es noch nie so gut wie jetzt, die müssten alle richtig froh sein. Sind sie aber nicht. Die zweite Überraschung, Vers 36. Es geht ihnen überhaupt nicht gut. Da heißt es, als er das Volk sah, es jammerte ihn, es zerriss ihn vor Mitleid und dann wörtlich, sie waren erschöpft und am Boden liegend. Wie muss man sich das vorstellen? Rein äußerlich ging es denen ja gut. Die lagen ja nicht wirklich alle auf dem Boden rum. Ist ja nicht in die Dörfer gekommen und überall lagen die Leute rum. Und doch sieht Jesus sie so und ist tief bewegt davon. Man sieht hier, es gibt diese zwei Arten des Sehens. Das eine ist dieses oberflächliche Sehen, gerade vorhin die Tapete. Ja? Und das haben wir alle drauf, dann von außen zu sehen, was man eben so sieht. Wir sehen, was wir sehen und das sind in den allermeisten Fällen eben Fassaden. Die haben wir alle, die habe ich auch. Ist auch okay, das ist auch notwendig, dass wir ein bisschen Schutzräume haben. Man muss sich nicht vor allen Menschen komplett entblättern. Aber das ist das, was wir sehen. Wir sehen erstmal Fassaden. Und dann gibt es noch so ein tieferes Sehen. Das, was Jesus macht, er mitten durch die Fassaden durchschaut. Das Volk, das lag ja nicht auf dem Boden. Und trotzdem sieht Jesus, dass die völlig erschöpft sind. Dass die kaputt sind. Der vergleicht sie mit Schafen, die keinen Hirten haben. Warum sind Schafe erschöpft, wenn sie keinen Hirten haben? Ich bin nicht der große Schafexperte, habe mich ein bisschen eingelesen. Aber das Ding ist, Schafe haben wie alle anderen Tiere und alle anderen Lebewesen auch einen Überlebensinstinkt. Die wollen leben. Das Ding ist nur, Schafe sind ein bisschen auf Support angewiesen. Allein ist es schwierig. Schafe haben einen mega schlechten Orientierungssinn. Die sind quasi orientierungslos. Die sind so wie ihr ohne Navi. Ja? Wer von euch ist heute mit dem Navi zum Gottesdienst gekommen? Ha, das ist stark. Erstbesucher, das erste Mal da? Herzlich willkommen. Für Erstbesucher ist das völlig in Ordnung. Für alle anderen ist peinlich. So, Schafe sind orientierungslos. Die wissen nicht, wohin und finden entsprechend schlecht auf Futter. Dementsprechend schlecht orientiert, wissen nicht, wohin, sind sie immer wieder total hungrig, ausgehungert. Ihre Orientierungslosigkeit und ihr Hunger, das macht sie zu erschöpften, zu beladenen. Das macht die kaputt. Ich habe neulich eine schöne Story gehört von einem Schaf, dass es geschafft hat, 6 Jahre in Wildnis zu überleben. Dieses Schaf, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das sah dann so aus, als man es gefangen hat. Es konnte sich kaum noch fortbewegen. An sich sieht das jetzt gar nicht so spektakulär aus. Man denkt vielleicht ein bisschen viel Wolle auf dem Vieh. Wenn man sieht, wie groß das Schaf wirklich ist auf dem nächsten Bild. Das ist das eigentliche Schaf. Da waren 23 Kilo Wolle drauf. Dieses Schaf konnte kaum aus eigener Kraft aufstehen. Das war völlig kaputt. Das ist genau das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, kommt her zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Last abnehmen. Ich will euch mal scheren. Ich will euch das abnehmen, was euch belastet, was euch runterdrückt, was verhindert, dass ihr wieder auf die Beine kommt. Ich will euch meine Last geben. Das, was ich euch gebe im Austausch, das ist leicht. Das ist das, wovon Jesus spricht. Deswegen sind Schafe, die keinen Hirten haben, echt belastet, weil die dann irgendwann so viel Wolle mit sich rumschleppen, so viel Last dabei haben, dass sie kaum mehr vorwärts kommen. Wir können wieder auf den Text gehen. Diesen Lebenshunger, den Jesus bei den Menschen sieht, leben zu wollen, Sinn zu finden, Bedeutung zu erlangen. Das kann einen auspowern, das kann einen auslaugen, wenn man niemand hat, der ihn anleitet. Und das ist die Realität, die Jesus bei den Leuten vor Ort sieht, unter der Oberfläche. Und als ich mich vorbereitet habe auf heute, da dachte ich, ich wünschte, ich könnte so sehen lernen, wie Jesus das tut. Tiefer sehen lernen. Und dachte, aber das ist auch gefährlich, wenn ich das sage. Ich sage, lasst uns tiefer sehen lernen, weil wir dürfen dabei nicht in die Versuchung kommen, Leuten was einzureden, was überhaupt nicht stimmt. Auch nicht irgendwie das Hobby psychologisieren anzufangen. Sagen, ja, du tust zwar so, als geht's dir gut, aber ich weiß, dir geht's ganz schlecht. Das bringt nichts. Ich kenne genug Menschen, auch die nicht Christen sind. Und das sind fröhliche, glückliche, erfüllte Menschen. Denen fehlt nichts. Und denen muss ich das auch nicht einreden. Aber was ich lernen möchte, ist, mir von Jesus diesen tieferen Blick schenken zu lassen, mir zeigen zu lassen, wo ist denn die Not von meinem Gegenüber? Der Philosoph Henry David Thoreau, der hat mal gesagt, most men lead lives of quiet desperation. Die allermeisten Menschen leben ihre Leben mit so einer stillen Verzweiflung. Die sieht man nicht. Aber so eine stille Verzweiflung, die strömt immer mit. Das ist wie so ein Hintergrundrauschen. Und ich möchte mir zeigen lassen von Gott, wo ist mein Gegenüber gerade vielleicht verzweifelt? Wo leidet er? Wo leidet sie? Davon will ich mich berühren lassen. Und dann nicht irgendein billiges Trostpflaster draufkleben, sondern echte Hilfe anbieten. Wirkliches Euangelion da reinsprechen. Eine Nachricht da reinbringen, die gut tut. Nicht eine Standardantwort für jeden, sondern je nach Not individuell. Das möchte ich lernen. Was macht Jesus jetzt? Er sieht das Volk, die Nöte, er leidet selber darunter und dann sagt er zu seinen Jüngern, es gibt so viel zu tun, aber leider sehr, sehr wenig Arbeiter. Man könnte sagen, Jesus sieht diese gewaltige Aufgabe und er sieht, er kommt selber an seine Grenzen. Das ist ein steiler Satz, ne? Aber Jesus ist hier schon ewig unterwegs, der macht, was geht, er reist von Dorf zu Dorf zu Dorf. Und sagt irgendwann, als er das alles sieht, sagt, die Not ist zu groß. Es sind viel zu wenig Arbeiter hier unterwegs. Man könnte sagen, kommt jetzt ein neuer Einsatzplan, Dreischichtsystem, Sonderschichten, Urlaubssperre und so weiter. Das macht er nicht. Und das ist die dritte Überraschung, Vers 38. Da sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Jesus sagt, schaut euch diese gewaltige Aufgabe an. Und jetzt geht auf die Knie, auf dass Gott Arbeiter beruft, dass Gott Leute aussendet, seinen Job zu machen. Und Jesus und auch die Leute, die das damals gehört haben, der antike Leser von diesem Text, die hatten hier Erntearbeiter vor Augen, die von dem Herrn beauftragt waren, einen Job zu machen. Dabei ist völlig klar, wenn dich dein Arbeitgeber in den Weinberg schickt, dann wird er dir entsprechendes Werkzeug mitgeben. Er wird dich ausrüsten. Und wenn er dich in die Weizenernte schickt, dann wird er dir andere Werkzeuge mitgeben. Aber er wird dich ausrüsten. Da muss keine Angst vor Überforderung sein. Die Ausrüstung, die kommt mit der Aussendung. So, Jesu erster Schritt zur Problemlösung ist beten. Beten, dass Gott Menschen beruft und befähigt, den am Boden liegenden, den Erschöpften zu dienen. Lass mich noch was sagen. Jesus, der spricht hier von Arbeitern im Reich Gottes. Er sagt nicht, betet für Leute, die ein bisschen was machen. Er sagt auch nicht, betet für Leute, die ein bisschen was machen, wenn es ihnen gerade passt, von Erntehelfern, von billigen Einsatzkräften, vielleicht auf die man zur Not auch mal verzichten kann. Nee, er sagt, betet für echte Arbeiter. Für Menschen, die sich voll und ganz einsetzen. Arbeiter sind gefragt. Kann ein schwieriges Wort sein für eine Akademikergemeinde. Mit Denken, Reden sind wir manchmal ganz gut. Aber in Lukas 9, da verdeutlicht das Jesus. Da sagt er, wer seine Hand an den Pflug legt und guckt dabei zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Der taugt dafür nichts. Jesus sagt, Leute, die halbherzig mitlaufen, die kann ich bei dieser Arbeit nicht gebrauchen. Ich brauche echte Arbeiter. Jesus fordert nicht ein bisschen. Der fordert alles. Warum sollte sich da ein vernünftiger Mensch drauf einlassen? Wir haben gerade diese Bonhoeffer-Reihe gemacht. Bonhoeffer, da hängt er noch. Bonhoeffer würde darauf antworten, und ich gebe ihm recht, warum sollte man sich darauf einlassen? Weil Christus ruft. Punkt. Weil wenn der Sohn Gottes, wenn der Retter dieser Welt in die Arbeit ruft, dann darf es kein Zögern geben. Das ist der einzige und eine Grund. Wenn ich mir dieses Verhältnis anschaue, Christus und ich, der Retter dieser Welt und ich, dann gibt es kein Nee, dann gibt es auch kein Jetzt gerade nicht. Weil Christus ruft, müssen wir nachfolgen. Das ist eigentlich logisch. Und doch braucht es Wunder. Braucht es Wunder, dass sich Menschen losschicken lassen. Losschicken lassen, Vollgas zu geben, zu sagen, okay Gott, dein Wille geschehe, nicht meine. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, weil dein Reich soll sich ausbreiten, nicht meins, dein Reich komme. Jesus, der ist hier, finde ich, sehr realistisch. Er sagt, es braucht Gebet dafür, dass sich Menschen darauf einlassen. Und das ist heute nicht anders als damals. Deswegen dachte ich, macht es Sinn, wenn wir hier und jetzt beten. Wenn wir zusammen beten. Bevor wir beten, nochmal, für was beten wir? Für Arbeiter in der Ernte. Was meint Jesus mit Ernte? Klassischerweise ist Ernte in der Bibel dieses Symbol für Gericht, wo aussortiert wird. Die Guten ins Töpfchen, Schlechten ins Kröpfchen und so weiter. Vielleicht denkt ihr auch, wenn ihr das Wort Ernte hört, an Bekehrung, dass sich jemand irgendwie bekehrt, dass jemand sagt, okay, ich werde jetzt Christ, ich lasse mich am nächsten Tag taufen, was auch immer. Es schwingt da alles mit, aber Jesus hat hier, bin ich mir sehr sicher, ziemlich sicher, was anderes im Sinn. Er hat nicht irgendwie ein Gemeindeprogramm oder Gemeindewachstum im Sinn, in erster Linie, sondern er sieht Menschen. Er sieht einzelne, kaputte Menschen. Christine hat vorhin in ihrer Moderation da einiges von erwähnt. Er sieht die Leute, die leiden, die nicht frei sind, die ausgegrenzt sind, die erschöpft sind. Und er sagt, kann denen bitte mal jemand dienen? Kann denen bitte jemand helfen? Und es geht dabei gar nicht darum, in erster Linie, dass die hier in Gemeinde landen. Schon gar nicht, damit sie unsere Mitgliederstatistik irgendwie aufpimpen, sondern es geht um Menschen, dass ihnen geholfen wird, dass sie heil werden. Ob diese Menschen schließlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das steht nicht in unserer Macht, das muss Gott wirken. Unser Auftrag ist es, laut Jesus dafür zu beten, dass noch mehr Menschen bereit werden, ihren Nächsten wie sich selbst zu lieben und ihm oder ihr zu dienen. Und ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt einfach machen. Jeder für sich, ihr habt 2 Minuten, zu beten, dass Gott Menschen beruft, beauftragt, als Arbeiter in seiner Ernte zu dienen. Ihr habt 2 Minuten zum Beten. Danke, dass du unsere Gebete gerade gehört hast. Wir bitten dich, dass du Leute losschickst und bereit machst, für dich zu arbeiten. Amen. Es gibt mindestens 2 Antworten auf diese Frage. Zum einen, weil durch unser Gebet Wunder passieren. Weil durch unser Gebet Wunder im Leben von anderen Menschen passieren. Da glaube ich fest dran. Es gibt noch eine 2. Antwort auf diese Frage. Warum sollten wir beten für Arbeiter in der Ernte? Weil durch unser Gebet Wunder in uns geschehen. In dem Moment, wo wir uns mit Jesu Willen synchronisieren, wo wir uns eins machen, in dem Moment fangen wir an, immer mehr seine Perspektive einzunehmen. Das führt dann dazu, dass wir nicht ernsthaft für etwas beten können, ohne selbst ein Teil davon zu werden. Ich kann nicht für Arbeiter in der Ernte beten, ohne selbst zu einem echten Arbeiter zu werden. Ganz schön fieser Trick, ne? Es stimmt, ihr dachtet, ihr kommt mit einem Gebet aus der Nummer raus und zack, seid ihr selber mit drin. Fieser Trick, ich habe ihn aber von Jesus. Es ist exakt das, was Jesus macht. Er sagt, betet, und im nächsten Vers beruft er seine Jünger und im übernächsten Vers sagt er, so, und jetzt geht in 2er Gruppen. Geht los, geht raus. Geht arbeiten, geht in die Ernte. Vielleicht habt ihr das gerade gemerkt, dass während ihr gebetet habt, dass Jesus euch angesprochen hat. Zu euch gesagt hat, hey, weißt du was, ich erhöre dein Gebet liebend gern. Willst du nicht der Erste sein? Ich will mein Reich ausbauen, ich will meinen Einflussbereich ausdehnen. Ich will gute Neuigkeiten in das Leben von den Menschen in deinem Umfeld bringen. Bringst du mich da rein? Bringst du mich als jemand, der die erschöpfen, der die niedergeschlagen, der die am Boden liegen, der die aufrichtet? Ich suche Menschen, die zuallererst nach meinem Reich trachten, die das zu ihrer obersten Priorität machen, wo auch immer sie hingehen. Ich suche Menschen, die bereit sind, meinen Blick zu bekommen, die sehen lernen, was ich sehe und die sich davon bewegen lassen und die sich dann in Bewegung setzen lassen und arbeiten von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Wie kann das gehen? Gott hat sich entschieden, sein Reich, sein Einflussbereich unter anderem oder vor allem durch Gemeinde aufzubauen. Vielleicht ist das ein guter Startpunkt für dich. Ich verstehe, wobei es wichtig ist, mir das zu sagen, ich verstehe Gemeinde, irgendwie Mitarbeit in diesem Zusammenhang nicht als Endpunkt. Das ist nicht das Ziel, das man erreichen muss und dann ist alles in Butter, sondern es ist eher ein Startpunkt. Das ist ein selbstverständlicher Teil von der Arbeit, zu der wir gerufen sind. Weil in Gemeinde, wenn es gut läuft, Menschen die Chance haben, dass ihnen frohe, gute Neuigkeit übermittelt wird, dass Gott für sie ist und nicht gegen sie, dass er für ihr Leben ist, es reich machen will, nicht erschweren. Weil Gemeinde der Ort sein will und sein kann, an dem Menschen Annahme und Wertschätzung, Leben erfahren. Deswegen braucht Gemeinde Menschen, die sagen, und hier arbeite ich. Aber nicht nur hier, sondern auch in meinem Alltag. Und wenn du gemerkt hast, beim Beten gerade eben, ja, ich glaube, das ist bei mir jetzt dran, nicht genau weißt, wie das gehen soll, was das bedeutet, ein Arbeiter im Ernteteam Gottes zu sein, im ganz normalen Alltag, Ich glaube, es ist relativ einfach. Bitte Gott morgens ein Zweisatzgebet. Oder ein Satz, zwei Sätze. Jesus, wem kann ich heute dienen? Fragezeichen. Bitte zeig mir diese Person. Amen. Und das ist relativ simpel. Und dann machst du es wie Jesus. Fang beim Offensichtlichen an. So wie Jesus die echt Kranken geheilt hat, die, bei denen man es einfach von außen sah, deren Not offensichtlich war, mach's genauso. Geh mal mit offenen Augen morgen in diese Woche und schau, wo begegnet mir offensichtliche Not und dann handel dort. Und parallel dazu bitte Gott, dir zu zeigen, wo sind eigentlich hier gerade die verborgenen Nöte. Bitte Gott, dass er dir Weisheit schenkt, wie du genau da eine gute Nachricht reinbringen kannst. Ich will mir von Jesus für beide Bereiche, sowohl Gemeinde als auch mein alltägliches Leben, Job, an der Uni, Schule, wo auch immer, so einen neuen Blick schenken lassen, dass ich erkenne, wo werde ich gebraucht, wo sind Menschen, denen ich dienen kann, denen ich gute Nachricht bringen kann. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es gibt nichts Erfüllenderes, was mich persönlich mehr mit Energie aufpumpt, als diese Momente, wo ich meistens im Nachhinein dann gemerkt habe, hier ging es gerade ausnahmsweise mal nicht um mich, sondern ich war gerade ganz bei Gott und ganz beim Nächsten. Ich habe mich ganz mit ihm eins gemacht. Ich stand sozusagen im Zentrum von Gottes Willen, im Auge des Sturms. Diese Erfahrung, die gönne ich, die wünsche ich euch allen. Gott segne euch, euer Hinsehen und Handeln, euer tiefer Sehen, euer Beten und euer einsatzbereites Arbeiten. Gott segne euch. Amen.